preisen heute und loben. Und ich habe ein gutes Thema, ein starkes Thema. Du wirst gebraucht. Wir brauchen jeden Einzelnen. Nicht nur um Stühle zu besetzen, sondern Gott braucht jeden Einzelnen, um sein Werk zu tun in dieser Welt. Sein Auftrag, was er hier für die Menschen vorgesehen hat, dass das erfüllt wird. Gott sagt, macht euch die Erde untertan und herrscht darüber. Oder darunter. Oder dahinter. Oder davor. Wir, egal wo, wir sollen einfach Gottes Handwerk tun und Gottes Werk tun. Du wirst noch gebraucht. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wozu sie auf der Welt sind, was Gott mit ihnen vorhat. Aber bevor ich zum Thema eingehe, lade ich ganz herzlich ein für Mittwoch. Da habe ich auch ein gutes Thema, eine außergewöhnliche Schule. Am Freitag wird das Thema sein, unsere wirklichen Feinde. Wer ist unser wirklicher Feind? Mein Nachbar? Mein Boss? Mein Pastor? Mein Bruder, meine Schwester, wer sind meine Feinde? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. So, bete immer im Willen Gottes, wird am Samstag das Thema sein. Und kommenden Sonntag werde ich über die Wahrheit sprechen. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Und wir haben auch hier heute schon ein bisschen in diese Richtung gesungen. Was hat Gott mit mir vor? Warum bin ich da? Warum bin ich geboren? Heute denke ich an die Königin Esther und möchte auch die Esther ein bisschen betrachten, so ihre Geschichte, ihre Lebensgeschichte. Dieses Waisenkind wurde von Gott gebraucht, und zwar in einer ungewöhnlichen Art und Weise. Und warum wurde sie gebraucht? Und wie wurde sie gebraucht? Und was sie tun musste, um gebraucht zu werden, darüber werde ich sprechen. Esther ist keine Heilige für mich. Bitte seid nicht schockiert, wenn ich das sage, weil so viele Familien haben, so wenn sie Mädel haben, Esther, unser Estherchen. Das ist, Esther ist keine Heilige. Erschrick nicht. Denn Esther ist eine Ersatzkönigin für die Vashti gewesen. Die Vashti war eine richtige Königin. Die hat nicht mitgemacht mit den ganzen Gesüffe, mit den ganzen Partys und Feten, was der König Darius damals veranstaltete. Sie hat gesagt, ich gehe nicht auf diese Party, wo nur lauter Besoffene sind. Auch der König, einschließlich der König. Und Esther machte den König noch besoffen dazu. Muss vorstellen. Und ihn um den Finger gewickelt. Die ist keine Heilig für mich. Und trotzdem, Gott gebraucht unheilige Menschen, die dumme Sachen machen, die falsche Wege gehen. Ich will etwas herausstellen, weil manche Menschen Komplexe haben. Ich bin nicht so gut wie die. Und ich bin nicht so gut wie der. Gott gebraucht jeden, der sich gebrauchen lässt. Gott hat sogar einen Judas erwählt in seiner Apostelschar, um seine Arbeit zu tun. Diese Vashti, diese erste Königin von Darius, sie war eine anständige Frau. Moralisch stand sie viel höher als die Esther. Esther war nur Mädchen, ein einfaches Mädchen, das ein bisschen hochgepippelt wurde und dann, ja, den König besoffen macht. Ich will das nur so herausstellen, so drastisch. Gott gebraucht alle Menschen. Und die Esther ist bei den Juden eine Heilige. Das ganze Purimfest feiern sie deswegen, weil sie die Juden damals vor dem Holocaust verschont hat. So, einfach. Gott gebraucht Menschen, die nicht vollkommen sind, die unmoralisch sind sogar, wie die Esther. Gott gebraucht solche Menschen. Aus solchen verwerflichen Menschen, sündhafte Menschen, unmoralische Menschen, fragwürdige Menschen, wie Esther und so weiter, unsittliche Menschen, Gott gebraucht sie. Wir feiern gerade zur Zeit, oder in Italien und besonders in Frankreich, da feiern sie den 500. Todestag von Leonardo da Vinci. Da Vinci war ein Kind aus einer Techtelmechtel, so verstehst du, ein Panscher war, würde der Bayer sagen. Weißt du, ein Hofbeamter hat Geschlechtsverkehr da mit einer Dienerin, einer Magd irgendwo in Heuschuppen. Und daraus ist der Leonardo da Vinci entstanden. Und was ist dieser Mann für ein Genie geworden? Verstehst du, wir denken manchmal, Leute, die gar nicht geboren werden sollten, die keinen richtigen Vater haben, keine richtige Familie haben, keine richtige Umgebung haben, aus denen wird nichts. Aber schau, was dieser Mann geleistet hat, dass man heute noch nach 500 Jahren, nach seinem Todestag, immer noch an diesen jungen Mann oder diesen Buben denkt. Der keine richtige Mutter hatte, die nur eine Magd war. Und so ist auch hier aus der Geschichte mit der Esther, ist ein Darius, also Darius der Zweite geworden, der hier die Israeliten später nach Hause ziehen ließ. Du siehst, Gott macht Geschichte. Da wollte zuerst dieser Haman die Juden vernichten und dann durch die Esther entsteht eine neue Linie, wo einfach die Esther benutzt wurde, gebraucht wurde zur Rettung einer ganzen Nation. Gott kann alle und Gott kann jeden gebrauchen. Das ist mein Thema heute. Gott braucht sogar die Sünde. Bei den Im Talmud steht es, bei den Juden steht es drin, der Messias muss sündigen, damit er die Welt erretten kann. Natürlich blöder Gedanke, was sie da haben, aber diesen Gedanken bauen sie auf. Auch im Koran steht dieser Gedanke drin. Der Messias, der Erlöser soll sündigen, damit ihn die Menschen erlösen kann. Eigentlich in der Bibel heißt es, er wurde uns zur Sünde, damit wir Frieden durch seine Wunden hätten und so weiter. So, ohne Holocaust zum Beispiel gäbe es heute kein Israel. Also Gott hat sogar den Adolf Hitler benutzt, um den Staat Israel zu gründen. Der Staat Israel würde heute nicht existieren ohne Hitler. Jetzt kannst du denken, was du willst. Ja, Gottes Gedanken sind manchmal schrecklich. Auch hier mit der Esther kommt ins, im Harem und so weiter. Und aus diesem Mädel soll es eine Königin werden. Für uns auch heute, ohne Golgatha, ohne der Kreuzigung Jesu, ohne diesen Justizmord an Jesus, ohne Judas Ischariot, oh, gäbe es keine Erlösung. Seid doch mal ganz ehrlich, Gott gebraucht die unanständigsten, unmöglichsten Dinge, um seinen Plan zu erfüllen. Gott gebraucht die Sünde von Adam, damit Gott seinen Plan wieder auf dieser Erde verwirklicht und den Satan entrechtet und entthront. Gott gebraucht das Gesetz, um die Gnade zu präsentieren, was die Gnade ist. Viele Christen verstehen die Gnade nicht. Warum? Weil sie auch das Gesetz nicht verstehen. Das Gesetz ist da, dass du die Sünde erkennst, dass du sagst, das ist alles falsch, alles Mist, alles Unsinn, alles bringt nichts, ich schaffe es sowieso nicht. Und dann werden wir die Gnade Gottes suchen. Gott gebraucht die Zerstörung, die Verwüstung, die Zerstreuung der Juden in aller Welt, damit die Heiden das Evangelium bekommen. Oder damit das Evangelium zu den Heiden kommt, in letzten Hintertupfing irgendwo. Er gebraucht Leid und Elend, um seine Heilsgeschichte zu offenbaren. Ich will nur zeigen, Gott gebraucht alles und jeden. Und Gott gebraucht, wie die ganzen Situationen so um den Menschen ringsherum sind. Gott gebraucht hier die Esther. Auch diese Esther, die so verborgen lebte, oder Esther, der Name Esther heißt die Verborgene. Gott gebraucht Menschen, die so im Hintergrund leben, die sich nichts zutrauen, die feige sind. Ich kann nichts, ich habe nichts gelernt. Ich habe nicht studiert, ich bin ungeschickt, aber Gott gebraucht auch ungeschickte Leute. Wie viele große Männer Gottes waren Schuhmacher? Gott gebraucht andere, wahrscheinlich Schuhmacher. Verstehst du, Schuhmacher? Und Schuster, verstehst du? Oder Kesselflicker wie den John Bunyan. Gott gebraucht die augenblickliche Situation, wo Menschen drin sind und die dann einfach platzen und aus sich rausgehen, sich outen und etwas unternehmen. Und hier in Susan, in der Stadt, wo die Esther herkam, wo der Palast des Königs war, da war ein, Entschuldigung, wenn ich so sage, ein dreckiger Jude, dieser Mardochai, der sitzt am Tor und da kommt der Haman vorbei, aber du hast hier nichts zu suchen, du dreckiger Jude, verstehst du? Und er will den wegschaffen, den will er aufhängen auf dem Galgen, der macht extra einen Galgen, liest das Buch Esther und da ist die Geschichte von Mardochai ganz groß. Dieser Mardochai, der ist ihm so hässlich, so anstößig. Du hast hier nichts zu suchen, da sind nur reinrassige Menschen da. Und dieser Mardochai mit dem langen Bart, dieser verkommen, vergammelt und so weiter, dieses Mädel, das diese Esther da ein bisschen bewahrt und beschützt hat, so ein wahrscheinlich kleiner Rabbiner. Mardochai erinnert eigentlich an unsere Bestimmung, an unsere Geschichte. Was bist du, was bin ich? Bild nicht ein, dass du ein blaues Blut in deiner Adern hast. Mein Blut und das Blut von Königen ist immer rot gewesen. Und auf von wem auch immer, das Blut ist immer rot. So, bild nicht was ein, dass sowas Böses ist, von Gottes Gnaden. Holocaust stand damals vor der Tür, die Zerstörung, die Vernichtung. Und die Esther wurde dann im Palast genommen, weil sie ein schönes Mädchen war. Und sie dachte, und das, jetzt komme ich zu meinem Thema so ein bisschen, und sie dachte, dort bin ich in Sicherheit. Und ich habe eine Botschaft für die Deutschen, für Deutschland, für Menschen, die jetzt vielleicht vor der Europawahl stehen, die sich überlegen, wen und was soll ich wählen. Ja, die fragen, was soll ich wählen, welche Partei, die Christlichen, die Christliche Union, die Sozialisten, die Freidemokraten, die Grünen, soll ich die Blauen wählen, soll ich die Alternative für Deutschland wählen, wen soll ich wählen? Die Leute fragen ständig, was soll ich wählen? Und wir sind berufen. Und wenn du schon diese Gelegenheit hast, dass du das Kreuz an der richtigen Stelle machst. Und ich sage, jeder sollte wählen gehen, und damit er nachher auch schimpfen kann. Wenn die, verstehst du, über die Partei, die nichts geworden ist. Verstehst? Wähle das Richtige. Und hier, auf deine Stimme kommt es an. Das ist, was ich durch die Esther sagen möchte heute Morgen in diesem Gottesdienst. Auf deine Stimme kommt es an. Was du, für was du eintrittst. Was du propagierst, was du glaubst. Diese Esther, keiner wusste, dass sie eine Jüdin ist. Und sie unterdrückt ihre Existenz, ihre Herkunft. Keiner soll wissen, dass ich eine Jüdin bin. Ich bin einfach hier von Persien, einfach so ein persisches Mädchen. Und der König hat mich hier geholt in diesem Harem und so weiter. Und hier bin ich und hier werde ich hochgepäppelt, parfümiert, gepflegt, massiert und was weiß ich. Hier bin ich sicher. Also, aber ja, ich kann nicht glücklich sein. Und da ist ein Wettkampf, Wettstreit zwischen den Frauen. Du musst dir vorstellen, was da für ein Krieg ist zwischen diesen ganzen Leuten, diesen Frauen in Harem. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Wen wird der König sich erwählen? Und so in dieser Situation ist die Esther. Und auf ihre Stimme kommt es an. Diese Esther, nur so als Einleitung zuerst einmal, sie setzt ihr Leben aufs Spiel, um ihr Volk zu retten. Ihr Volk ist ihr wichtig. Ihr Volk ist ihr wichtig. Keiner weiß es, dass sie Jüdin ist, aber ihr Volk ist wichtig. So, sie dient im Hintergrund, sie arbeitet im Verborgenen. Und das ist auch meine Botschaft. Uns sollte hier in Deutschland die Deutschen interessieren. Das deutsche Volk, der deutsche Mensch, da wo du wohnst, die Menschen sollten dich interessieren. Nicht die in Afrika und die in Asien irgendwo oder die auf den Inseln irgendwo weit fern. Nein, das, was in der Nähe ist, ein Leuchtturm leuchtet am hellsten in seiner Umgebung. Und ein Christ leuchtet am besten und am stärksten in seiner Umgebung. Vielen Menschen ist heute das unser Volk egal. Ich habe ein altes Lied gefunden und das habe ich auf meiner Internetseite auch gesetzt und auch hier auf Facebook, dass wir in den 60er Jahren auf der Straße gesungen haben. Wir als Christen haben das Lied auf der Straße gesungen. Waren wir Nazis damals? Weiß ich gar nicht, was wir da gesungen haben. Dieses Lied, Christen erwacht, hieß dieses Lied. Das haben wir auf der Freiversammlung fast jedes Mal, wenn wir dort gesungen, einfach vorgetragen. Dieses Lied hat eine Botschaft in sich, die ist heute aktueller denn je. Christen erwacht. Unser Volk, unser deutsches Volk wird von Lügnern und Mördern bedroht. Seht, wie es blutet aus brennenden Wunden. Es heilt den Schaden, oder wer heilt den Schaden, wer hilft der Not? Deutschland erwacht. Stell dir mal vor, das würde ich heute sagen. Würde gleich in Konzentrationslager kommen. Umgekehrt. Verstehst? Und dann im Chorus heißt es, Deutschland braucht Jesus, seine Millionen sinken ab, hinab in die dunkle Nacht. Bruder und Schwester, wer ist unser Nächster? Deutschland braucht Jesus, Christen erwacht. Das ist die Botschaft, die mich bewegt heute Morgen. Du wirst gebraucht, dass du deine Stimme erhebst. Christen erwacht in Deutschland. Und ich komme nachher darauf zu sprechen, wo wir aufwachen sollten. Da heißt es weiter in diesem Lied, Christen erwacht, zu den Städten Judäas gingen die ersten Jünger des Herrn als erstes. Und dann erst hat der Meister befohlen, geht hin in alle Welt. Was nützt es, du gehst überall in die Mission und verreist mal große Reisen ein, durch Russland, durch was weiß ich, welche Kontinente. Und hier ist die Welt, hier passiert das Leben. Christen erwacht, vor der Türe steht der Richter, steht das Feld ist reif zur Ernte, weiß und so weiter. Glückselig sind die Knechte, die Treuen, die einfach ihr Glück nicht irgendwo weiter in der Ferne suchen, sondern einfach den Herrn Jesus verherrlichen. Christen erwacht. Und dann immer wieder, Deutschland braucht Jesus. Christen erwacht für das Volk, für das eigene. Tretet am ersten priesterlich dafür ein. Wer betet schon für Deutschland? Wir beten da für Afrika, für die Chinesen und wir beten. Wann hast du zum letzten Mal für Deutschland gebetet? Christen erwacht, Deutschland braucht Jesus. Und dann erst geh zu den fernen Nationen. Und sei dort ein Führer zu Jesus. Damals hat Esther das Schicksal ihres Volkes erkannt. Da ist ein Holocaust, steht vor der Tür. Und heute soll uns das Schicksal Deutschlands wichtig sein. Bald wird in Deutschland irgendwann der letzte Christ begraben. In aller Liebe. Unser Volk entkirchlicht mehr und mehr. Ich habe eine Statistik dieser Tage gelesen. In ein paar Jahren wird sich die Kirche, die Volkskirchen sich halbieren. Sich halbieren. Du musst vorstellen, dann kannst du gleich aus deiner Eigentumswohnung kaufen, eine Kirche. Verstehst du? Die werden nachgeschmissen und die werden froh sein, wenn irgendjemand diese Kirchen sich annimmt und diese Ruinen pflegt. In den meisten Kirchen sitzt jetzt schon, entschuldigt, wenn ich das sage, der Teufel und regiert und predigt. Denn das Verderben geht von der Kanzel aus, hat der Konfuzius einmal gesagt zu den Leuten, wenn ihr eine Stadt, ein Volk verderben wollt, verdirbt den Priester. Und die Kirchen, die freien Gemeinden sind verdorben, in aller Liebe, durch das Wohlstandsevangelium. Dort wird Materialismus gepredigt, das Jesus nie und nimmer gepredigt hat. Er sagt, weh ihr Reichen, Wie ihr, die euch da in weiche Kleider kleidet. Er hat den Leuten gepredigt, tut Buße und bekehrt euch. Er wollte das Seelenheil und nicht Materialismus den Menschen bringen. Und man redet in den freien Gemeinden, heutzutage vor allem charismatischen, pfingstlichen Gemeinden, mit Vorliebe über den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist hat mich nicht erlöst. Sei nicht erschrocken. Der Heilige Geist hat mich nicht erlöst, sondern der Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Und Jesus sagt, der Heilige Geist, wenn er kommen wird, der wird nicht von sich aus predigen. Der wird nichts von sich aus verkündigen. Der wird nur das sagen, was ich gesagt habe. Und der Heilige Geist wird von mir nehmen und es euch geben. Und es wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht keine Gaben und keine Gabenträger. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus, den Gekreuzigten. Und wo ist es? Ich sehe schon gemein, wenn ich so die Bühne sehe, da wird das Kreuz entfernt. Da ist nur noch der, was weiß ich, Regenbogen, New Age Zeichen, das Zeichen der Schwulen und Lesben. Das ist vorne am Altar, verstehst du? Der Regenbogen ist schon was Schönes, verstehst du? Ist von Gott mal gegeben. Aber der Teufel missbraucht heilige Dinge. So wie dieser Belsatzer missbrauchte diese heiligen Gefäße im Tempel, bei seinem Palast, bis die Schrift an der Wand war, stand, gewogen und so leicht erfunden, guter Mann. Man redet viel vom Heiligen Geist, aber man redet heutzutage in den freien Gemeinden kaum von Jesus. Du, bei mir tut es vielleicht noch ein bisschen, ohne dass ich mir was einbilde. Weißt du, wir brauchen Jesus, der uns erlöst hat, und wir brauchen nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nachher nötig, wenn wir nachher in der Nachfolge sind, dass er unseren Schwachheiten hilft, dass er uns stärkt, dass er uns motiviert, dass er uns tröstet, wenn wir durch die Tiefen gehen müssen, wenn wir für Jesus leiden müssen. Aber das darfst du auch nicht sagen. Hier in Berlin hat ein Pastor gesagt und sogar in den Bücher geschrieben, der hat gesagt, die Christen in Russland damals und das Kommunismus sind selber schuld gewesen, dass sie gelitten haben. Die wollten ja für Jesus leiden. Die haben das angezogen. Das ist ein esoterisches Denken. Die haben angezogen. Die wollten für Jesus leiden. Und jetzt, ja, die stöhnen und seufzen, warum müssen wir so viel leiden? Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist wird nichts befehlen, was Jesus nicht befohlen hat, Geschwister. Oder was Jesus nicht verkörpert hat und was Jesus nicht groß gemacht hat. Das wird der Heilige Geist nicht machen. Der Heilige Geist führt uns nur in die Fußspuren Jesu Christi. Christen erwacht. Deutschland braucht Jesus. Ja, vieles wird heute als Heiliger Geist verkauft, was gar nicht der Heilige Geist ist. Ist mir diese Tage so groß geworden. Leute melden sich, schreiben und so weiter und so weiter. Der Heilige Geist muss mehr auf den Leuchter gestellt werden. Nein, Jesus muss mehr auf den Leuchter gestellt und nicht der Heilige Geist. Und wenn der Herr Jesus auf den Leuchter gestellt wird, dann kommt schon der richtige Heilige Geist. Sonst kommen die Dämonen mit dem Heiligen Geist. Das ist der Geist des Teufels, weißt du, und nicht der Heilige Geist, dass der Gabenträger, der Evangelist, der Heiler, der Pastor verherrlicht wird. Und das kommt alles aus der esoterischen Spiritismus der christlichen Wissenschaft. In der christlichen Wissenschaft, da wird gelehrt, denke positiv und dann wirst du auch positiv ernten. Das stimmt alles. Das Evangelium ist positiv. Aber was dort in dieser charismatischen Kreisen gepredigt wurde für eine christliche Wissenschaft. Beschäftige dich mal mit diesen Wissenschaften und so weiter. Das ist Magie, Hexerei, Zauberei. Es ist nicht der Gekreuzigte. Und Paulus kommt nach Korinth und sagt, ich möchte nur Christus, den Gekreuzigten, verkündigen. Und die Gemeinde war eine charismatische Gemeinde. Die war ein Sauhaufen, auf Deutsch gesagt. Wenn ich die Gemeinde anschaue, lies mal den ersten Korintherbrief, was die haben. Nicht, weil die Welt hat sowas gesehen, was bei euch los ist. Blutschande, Götzendienst oder Ängste da eingeschüchtert. Leute, ist das wirklich koscher? Ist das wirklich nicht den Göttern geweiht? Du siehst, all das, was heutzutage in den charismatischen Kreisen ist, ist das besprochen, ist das vielleicht verflucht, ist das wirklich unter dem Macht Satans mal gewesen? Und Paulus sagt, lasst euch schmecken, fragt nicht so viel, wo das alles herkommt. Wir sollten wieder entdecken, die List Satans. Die List Satans ist, dass Jesus nur noch eine Karikatur ist, ein guter Mann mit langen Haaren, langen Gewändern. Aber so war Jesus gar nicht. Du wirst noch gebraucht, Bruder, Schwester, wie die Esther damals, um Jesus zu retten. Bitte hör mir gut zu. Jesus rettet uns und jetzt müssen wir Jesus retten. Stell dir mal sowas vor. Jesus ist in Verruf geraten. Jesus wird aus der Kirche rausgepredigt, rausgeschleust. Weißt du, er geht unserem Volk mehr und mehr verloren. Und immer weniger Menschen kennen Jesus. Die kennen vielleicht die 10 Gebote noch und die wissen das und das, ein paar biblische Geschichten, aber sie kennen Jesus nicht mehr. Jesus braucht deine Stimme. Wir müssen Jesus wieder retten. Nicht nur Israel retten, Jesus muss gerettet werden. Jesus braucht unsere Stimme, unser Bekenntnis, unser Zeugnis. Deutschland braucht Jesus. Wir sind für diese Millionen verantwortlich, jeder Einzelne. Verstehst du, was heute alles so los ist in unserer Gesellschaft? Ich könnte jeden Tag 10 Leserbriefe schreiben oder x Anrufe machen an die Redaktionen. Hört doch auf mit diesem Blödsinn, was ihr da verzapft. Da könntest du nur dich aufregen. Da müsste ich Tabletten, Blutdrucktabletten nehmen, bis mir der Kopfball platzt. Verstehst du, damit das nicht alles passiert, was ich so sehe und was so passiert im Reich, in unserem Land, in unserem Volk. Und wenn wir schweigen, sagt Jesus, werden die Steine schreien. Du wirst gebraucht. Deine Stimme wird gebraucht. Weltweit brennen Kirchen. Christen werden ermordet. Kirchen leeren sich bei uns mehr und mehr. Jesus wird aus den Kirchen verbannt. Stell dir mal vor, Jesus würde heute kommen und mal hier durch Berlin laufen. In welcher Gemeinde dürfte er noch predigen? Oder wenigstens ein Grußwort sagen? Du wirst geschockt sein. Dieser Jesus ist unerwünscht. Das Salz ist dumm geworden, heißt es in der Bibel einmal von den Christen. Sie sind unbrauchbar, zu nichts mehr nützen, nicht mal als Streusalz. Wir brauchen wieder echte Seelen. Egal wo sie kommen, egal was sie sind, egal was ihr Hintergrund, egal was ihre Geschichte ist, egal mit welchen Verbindungen wir sie wo stehen. Sie brauchen Menschen, unser Volk braucht Menschen, die aufstehen für Jesus, die für Jesus brennen. Ja. Und die Zeit braucht solche Menschen, die einfach ihre Stimme erheben für den Herrn und ihre Stimme nicht einer Partei geben, sondern die Stimme Jesus geben. Leider haben wir keine Jesus-Partei im Bundestag oder im Europaparlament. Sogar in der Einleitung zu der europäischen Erklärung, da ist Gott ausgeklammert. Gott spielt keine Rolle. Gott wird nicht erwähnt. Als der Obama mal in einem Schloss oder einem Palast reden sollte und da waren irgendwelche christliche Symbole, die mussten alle zugedeckt werden, damit diese Symbole nicht gesehen werden. In einem christlichen Abendland von einem christlichen Präsidenten. Nur in aller Liebe. Das Salz ist dumm geworden. Wir müssen wieder unsere Stimme erheben und rufen. Wir haben lang genug geschlafen, Geschwister. Tut mir leid. Wir sollten Buße tun. Wir haben uns geschmückt wie die Esther, gepudert, Härchen gezupft und was weiß ich, was wir alles da gemacht haben. Jahrelang massiert, parfümiert. Man hat sich ja zubereitet und sich gesalbt und gecremt und geölt und was weiß ich. Und poliert. Du sollst dich bei dem König melden. Das war, was die Esther machen musste. Eigentlich, es war nicht ihre Zeit. Und man musste warten, bis der König ruft. Und da aus dem Harem, aus dem Katalog das Mädel bestellt. Ja, es war nicht ihre Zeit. Und du musst um Audienz bitten. König, ich möchte mit dir sprechen. Jesus, ich möchte mit dir sprechen. Und ich möchte die Dinge zur Diskussion stellen. Erreiche die Unerreichten, ist meine Botschaft heute. Du wirst noch gebraucht. Verplempere nicht deine Zeit mit Balsamieren, Salben. Gebrauche das, was du hast, deine Talente, deine Gaben. Fang an, richtig zu wirtschaften mit deinen Fähigkeiten. Die werden sowieso dir davon schwimmen. Und die wirst du nicht behalten können. Die werden dir unter den Händen zerrinnen. So wie gewonnen, so zerronnen. Du wirst nichts in der Ewigkeit mitnehmen. Setz dich für Menschen ein. Für unsterbliche Seelen. Wenn du das nicht tust, deine Missetat wird gefunden werden, hat der Mardochai zu der Esther gesagt. Wenn du schweigst und wie Juden vergast werden oder gehängt werden, was der Haman damals wollte und so weiter. Das wird sich auch an dir rächen. Und die werden auch rausfinden, sie finden alles raus. Du bist auch eine Jüdin und du hast hier auf dem Palast oder im Schloss hier nichts zu suchen. Und Esther gehorcht und geht zu dem König, gehorcht dem Auftrag, wirft alles in die Waagschale und sie tritt priesterlich in den Riss für ihr Volk. Zuerst mal so ganz langsam, sehr feinfühlig. Sie kommt nicht so plump, fällt nicht mit der Tür ins Haus rein oder macht nichts kaputt. Nein, sehr sensibel. Da, wo die, was die aufgehört hat mit dem Betrinken, mit dem Feiern, das, was der König gerne wollte, da hat sie angesetzt. Denkt ja mal vieles weg. Sie aber die Geschichte, sie hat genau dort, wo die Vaste aufgehört hat, hat sie wieder bei dem König angefangen. Ja, du, das ist wie meine alte Vasti, die ist ganz neu, die macht es. Verstehst du, was sie eigentlich nicht gemacht hat, das macht jetzt die Esther hier. Das ist die Königin, wirf alles in die Waagschale. Und priesterlich in den Riss. Gott sucht heute noch Menschen, die für ihr Volk, für ihre Familie, für ihre Rasse, was weiß ich für wen, in den Riss treten. Was nützt es, du rettest die ganze Welt und deine Familie geht vor die Hunde? Früher haben wir so ein schönes Lied gesungen, wahrscheinlich ist es auch schon rassistisch. Aber dieses Lied haben wir gesungen, sterbend ein armer Zigeuner, glaube ich, weiß noch wie heute, Renate Lüssern bei uns in der Gemeinde das Lied vorgetragen mal. Sterbend ein armer Zigeunerknab wacht, ihm die Botschaft des Lebens gebracht wird. Hell horcht er auf, ist es die Wahrheit? Fragt er, niemand hat mir je vom Heiland gesagt. Und dann im Chorus heißt es, sag es noch einmal, sag es noch einmal, sag es noch einmal, kündige die Botschaft zu Berg und zu Tal. Sag es mir immer wieder, dass keiner mehr klagt, niemand hat mir vom Heiland gesagt. Tolles Lied, tolles Lied. Sag es den anderen. Es irren umher Arme und Reiche. Die Herzen sind leer, die Seelen von Sünde und Sorge gequält. Niemand hat ihnen vom Heiland erzählt. Sag es noch einmal, sag es noch einmal und sag es noch einmal. Und das ist unser Auftrag. Deshalb braucht Gott uns. Sag es immer wieder. Und hier heißt es, sag es, wo immer er dich hinführt oder wo dich die Gotteshand hinführt. Trag die Botschaft ins heidnische Land, ins heidnische Deutschland. Die noch in der Nazareth-Kirche waren. Ich habe zeitlang eine Aktion gemacht, an der Tür ein großes Plakat aufgehängt. Hiermit betrittst du das größte Missionsland der Welt, Deutschland. Ja, sobald du die Kirche verlassen hast, betrittst du das größte Missionsland dieser Welt, Deutschland. Wir sind heidnischer wie die Heiden. In aller Liebe. Jesus sucht Botschafter, braucht Fürsprecher. Jesus braucht Leute, die für die anderen in den Riss treten. Fanny Crosby hat ein schönes Lied geschrieben. Suche am Grabesrand Seelen zu retten. Nimm der Verlorenen der Liebe dich an. Reiche die Bruderhand, löse die Ketten. Führe Verirrte zu Jesus hinan. Nicht zum Heiligen Geist, nicht in die Gemeinde, zu Jesus. Du, der einst Rettung fand, eile zu retten. Jesus rettet, verstehst du? Und dann, ob sie auch dich verhöhnen, mit bitterem Hohn dich überschütten, verachten und so weiter. Wenn sie nicht nur glauben und Jesus annehmen, dann hat sich das alles gelohnt. Der mit der Dornenkrone für uns geschmachtet wartet, ob reuig ein Herz sich ihm nahen. Sag es, ob zu Menschensohn Seelen, sag, ob zu Menschensohn Seelen ihr gebracht habt. Ja, du wirst vor Gott eines Tages stehen und der liebe Gott wird fragen, was hast du gemacht? Ja, ich habe mich parfümiert, ich habe mich geölt, ich habe mich gecremt, ich habe mich massiert, ich habe meine Härchen gezupft, ich habe mich gepudert. Du hast so viel für deinen Körper getan, aber was hast du für verlorene Seelen getan? Deine Seele und der Seelen der anderen. Wir sind für Seelen verantwortlich, ihr Lieben. Ja, und dann schreibt Fanny Crosby weiter. Tiefe des Herzens Schacht, oft liegt oft gefangen Sehnsucht nach Rettung und Sünde und vom Wahn. Wächst du mit Liebesmacht, dieses Verlangen findest du es endlich Gnade und so weiter, findet Gnade die Bahn. Der in der Todesnacht für uns gegangen, Jesus hat alles für uns getan. Scheint diese Pflicht dir schwer, nimm die Beschwernis auf dich. Jetzt muss ich noch weiterlesen, meine spring nicht rüber. Jesus, gib Kraft dir und denke daran. Rufe noch einmal her, gläubig zu werden, die Menschen treu dem Heiland zu folgen und fortan und so weiter. Jesus hat alles für alles getan und so singt sie immer wieder, dieses Lied hat 12 Strophen. Kann ich alle lesen? Jesus soll nicht umsonst gestorben sein. Wir singen Golgatha, verstehst du? Wir preisen Golgatha, wir erbauen schon. Wir reden von zweiten, dritten, vierten, fünften Kommen Jesu. Und manche Menschen haben noch nicht mal gehört vom ersten Kommen Jesu. Hör mal. Rette Menschen am Grabesrand. Die stehen kurz vor dem Abgrund, die springen bald runter. Bald wirst du von ihnen nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Bald kannst du sie nicht mehr erreichen. Und nichts mehr für sie tun. Höre den Mardochai, diesen Warner, diesen Rufer. Esther, wenn du nichts tust, deine Schuld wird dir gefunden werden. Eines Tages stehst du vor Gott. Du hättest die Juden retten können und du hast nicht gerettet, hast nichts getan. Du hast es in der Hand gehabt. Selbst wenn du umgekommen wärst, aber du hast wenigstens gewagt. Heute werden die Menschen selig gepriesen davon, unseren Neudeutschen oder Gutmenschen. Die werden gut gepriesen. Die haben Hitler widerstanden. Verstehst du? Und da werden Straßen nach ihnen benannt und alles Mögliche. Deine Schuld wird gefunden werden. Du wirst heute gebraucht, das Kreuz Jesu weiterzutragen. Jesus hat sein Werk getan. Und jetzt, Herr Jesus trägt das Kreuz und bricht zusammen. Kennst du ja diese Geschichte auf der Via Dolorosa? Jesus bricht zusammen und da kommt der römische Soldat und sagt, du da, hilf ihm. Stell dir mal vor, Simon von Kyrene wäre eine Minute später gekommen, hätte das verpasst. Oder wäre zu früh gewesen, hätte es gar nicht mitbekommen, was da los ist. Aber so hat es erwischt, just in time. Hilf dem Mann. Just in time. Er war am richtigen Platz, im richtigen Augenblick, für die richtige Situation. Und so weiter. Er hat Jesus getroffen. Und dadurch sind seine zwei Buben sogar gläubig geworden, sind sogar große Missionare geworden. Apostel in Christus. Verpasse nicht die Stunde Gottes für dein Leben. Das für dich selbst zuerst einmal und dann, dass du die anderen erreichst. Dass der Auftrag Gottes durch dich bestimmt erfüllt wird und die bestimmte Sache, die Gott für dich vorgesehen hat, trag ihm das Kreuz. Und du bist auch so ein kleiner Christophorus, ein Jesusträger. Verstehst du? Der Jesus rüberbringt irgendwo zu irgendjemand, an irgendein Haus, klopft mal an. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du tun kannst. Du hast lang genug geschlafen. Verpasse nicht den Augenblick der Gnade. Du kannst wie die Esther den ganzen Spuk stoppen und sagen, Schluss damit, aus, König, mach irgendetwas. König, ich hab was, da draußen, da steht schon ein Galgen. Sie weiß, für wen der Galgen ist, für den Mardochai. Aber eigentlich sollten alle Juden hängen an diesem Galgen. Du weißt, was da passiert. Stopp. Es geht um Menschenleben zu retten. Und im Talmud heißt es, wer ein Menschenleben rettet, der rettet eine ganze Welt. Und wer ein Menschenleben zerstört, zerstört die ganze Welt. Als Kain sein Abel umgebracht hat, seinen Bruder, hat er die halbe Menschheit ausgerottet. So schnell ging das. Du kannst einen Menschen retten, du rettest eine ganze Welt, eine ganze Gesellschaft, ein ganzes System. Du bist für eine bestimmte Sache auf dieser Welt, für einen bestimmten Platz, für einen bestimmten Menschen. Und ich predige, ich weiß manchmal gar nicht, für wen ich predige. Mich interessiert das auch nicht. Ich predige das, was Gott mir aufs Herz legt. Und irgendjemand braucht es und irgendjemand trifft es. Und irgendjemand wird berufen und zu irgendjemand spricht der Heilige Geist. Wenn du es nicht stoppst, wird es nicht aufhören. Es geht weiter. In der nächsten Generation. Und wer weiß, wann noch einmal jemand kommt. Wahrscheinlich nach 40 Jahren passiert wieder mal was. Gott braucht deinen Einsatz. Und zwar, dass du betest zuerst einmal. Dass du in den Riss trittst, lieber Gott, meine Familie, mein Haus, mein Land, mein Deutschland. Mein Deutschland, wenn wir nicht aufpassen, wir werden Fremde in unserem eigenen Land. Jetzt schon läufst du auf der Straße, dann musst du fragen, wer ist Deutscher, wer ist kein Deutscher. Ja, ich habe nichts gegen Ausländer. Ich habe genug für die Ausländer gearbeitet, mit den Ausländern gedient, Rumänen und Afrikaner und Chinesen und Zigeuner. Verstehst du? Ich habe genug für die Ausländer getan. Ich habe nicht gegen Ausländer. Ich sehe in jedem Menschen eine unsterbliche Seele. Aber zuerst einmal den eigenen Hausgenossen, den eigenen Volksgenossen. Ja, viele entschuldigen sich. Ja, wir müssen rücksichtsvoll sein. Man darf die Leute nicht vor Kopf stoßen. Die Leute genieren sich. Unsere Bischöfe, die in Jerusalem mal auf dem Ölberg waren, am Tempelberg waren, die haben ihre Kreuze und einen Talar versteckt. Solche Feiglinge haben wir an der Spitze der Kirche. Und die wollen voll Gottes repräsentieren. Die alten Bischöfe, Ignatius und viele andere, die sind in den Tod gegangen, auf dem Scheiterhaufen wurden sie verbrannt. Für Jesus sind sie eingestanden, aber unsere verstecken sogar das Kreuzchen, das nichts wert ist. In aller Liebe. Sie schämen sich. Paulus sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums von Jesus Christus. Es ist eine Gotteskraft. Und wir müssen die Schande im Leib verlieren für das Evangelium, für das Reich Gottes. Du bist wichtig. Es ist Zeit, dass du deine Vollmacht gebrauchst, nicht nur um Halleluja zu schreien und zu jodeln, sondern dass du etwas tust für Gott. Und dass du etwas stoppst und sagst, nein, hier nicht. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Ich habe in der Firma bei MAN gearbeitet und die Bayern können fluchen. Also wenn jemand gut fluchen kann, dann können die Bayern richtig so richtig loslegen. Und die haben ganz schön geflucht. Und ich bin Christ geworden und irgendwie war noch junger Christ, irgendwie in der Predigt wurde gesagt, man darf nicht fluchen, wir sollen segnen und so weiter und flucht nicht. Und die haben da den Namen Gottes gelesen, Jesus Maria, da wurde alles durch Kakao gezogen und dann beim Schafkopfspielen, da wird auch Gott gelästert, kreuz und quer. Die meisten denken sich gar nicht dabei und die spielen fest weiter. Der Bube, das ist der Herr Jesus, ja, der wird da reingehauen, der König, das ist der allmächtige Gott und was weiß ich. So, und ich habe gesagt, dann komme ich, mein Nachbar, der an der Nachbarmaschine war, der hat geflucht auf irgendetwas. Weißt du, du kannst dich schon aufregen, wenn du auf den Finger haust. Da kannst du da hochgehen wie eine Rakete. Aber, weißt du, so aus dem heiteren Himmel nur, weil das aber nichts passt und fängst zu fluchen, du, bei mir wird nicht geflucht, ich bin Christ. Dann sagt er, bilde nichts ein. Was weiß ich, wer mich runtergeputzt hat, zuerst einmal, er hat gedacht, ich bin was Besonderes. Aber später hat er, wenn ihm irgendein Wort rausgerutscht ist, hat er gesagt, ach, der Herr Matthäus, das will das nicht. Das gefällt ihm nicht, verstehst du? Die Leute nehmen Respekt. Wir müssen unser Respekt verschaffen. Du hast keinen Respekt. Die denken, du bist ein Waschlappen, Fußabstreifer, Müllhalde, Mülleimer. Da kann man den ganzen Müll bei dir abladen. Nein, du musst dir Respekt verschaffen. Du bist eine Königin, Esther. Und wer deine Königin, nicht nur, dass du dich nur putzt und putzt und putzt und putzt, alle möglichen Farben ausprobierst. Du bist Esther, eine Königin. Und eine Königin gebietet. Das ist jetzt in Thailand der König intronisiert worden und dann ist in Japan auch der König intronisiert worden. Verstehst du, wie die dann sich benehmen, was für eine Respektspersonen sie sind und wie sind König und Priester Gottes ihr Leben? Der Marduk hat gesagt, Esther, wach auf! Und wir brauchen solche Mardukais. Und vielleicht bin ich heute durch diese Predigt auch so ein kleiner Mardukai, der dich motivieren möchte, tu etwas für Jesus. Nicht für die Gemeinde, nicht für die Kirche, nicht für dich selbst, für Jesus. Hör auf, ein Egoist zu sein. Du bist für irgendetwas in dieser Welt da, von Gott ausgesehen, dass du hier herrschst und die Erde die Untertouren machst. Finde heraus, was es ist. Wenn die Esther nichts getan hätte, hätten wir heute keinen Jesus wahrscheinlich, kein Golgatha und keine Juden, kein Israel und so weiter. Und da wäre sie wahrscheinlich selbst am Galgen irgendwann gehängt worden, wenn sie nichts getan hätten. Pass auf, wenn du nichts tust, wirst du auch eines Tages vielleicht erschossen. So wie die anderen irgendwo in den Kirchen, wie jetzt in Sri Lanka. Verstehst du? Es gibt genug Terroristen, die auf Christen abgesehen haben. Mardukai sagt, glaube Esther nicht, dass du verschont wirst. Der Haman macht keine Ausnahme. Der Teufel macht keine Ausnahme. Der fängt irgendwo da unten an, räumt auf, bis oben in der höchsten Etagen. Gesetz ist Gesetz. Und das war ein Perser- und Medergesetz. Und du weißt, was das bedeutet, wenn die Perser ein Gesetz geschrieben haben, wie beim Daniel, ein Gesetz, 30 Tage soll niemand was bitten. Das galt selbst bei einem Ministerpräsidenten wie Daniel. Der hat sein Fenster aufgemacht Richtung Jerusalem und so weiter. Und dann, ja, und dann wurde er auch in der Löwengrube geworfen. Da gab es keine Verschonung. Und ich sagte, die Schonzeit der Christen hat aufgehört. Es ist Zeit, dass wir aufwachen und etwas tun. Und der Glaube musste belebt, gelebt werden und bewiesen werden und ausgelebt werden. Wenn du überleben willst, musst du heute was tun. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Dass du im Himmel nicht bekannt bist, ein Ausländer bist, liegt es an deiner Feigheit, dass du Christus nicht bekennst. Aber wir sollen auch etwas tun gegen diese antichristlichen Strömungen. Wir müssen aufwachen. Der Teufel arbeitet auf Hochtouren. Christen sollen aufwachen. Deutschland wacht auf. Bald geht Deutschland vor die Hunde. Deutschland wird reif, geklopft und so weiter. Für den Antichristen, reif für den Teufel. Der ganze Kampf gegen den Antisemitismus hört mit diesem Quatsch auf. Der ganze Kampf gegen Antisemitismus ist Augenwischerei, damit wir von dem Antichristen abgelenkt werden. Damit wir nur auf die Juden konzentrieren. Aber eigentlich damit der Antichrist freie Hand hat und machen kann, was er will. Da musst du irgendwas sagen, dann bist du gleich Rassist. Bist da, was weiß ich, was du dann gleich bist. Das ist nur eine Augenwischerei, eine Ablenkung. Der Geist des Antichristen ist schon längst hier bei uns auf Erden. Satan wirkt und treibt sein Unwesen unter unserem Volk, aber nicht nur in unser Volk, das sind alle Völker dieser Welt belastet. USA und ja, irgendwo, wo überhaupt Menschen sind. Er weiß, er hat wenig Zeit, deshalb macht er alles, was er kann. Sein Wirken wirkt sich überall unheilvoll aus. Die Leute werden ausgenutzt und die Leute werden zertreten, gedemütigt, verletzt, ausgenutzt, bis geht nicht mehr. Weißt du, wenn du heute was willst und hier, die wollen das dir nicht geben, die sagen, Brüssel erlaubt uns nicht, verstehst du? Und wenn du in Brüssel was willst, dann heißt das ist ein deutsches Gesetz. Und so wird, schiebt einer zum anderen, von Pontius zu Pilatus, zu Herodes. Kurz nur, das geistige Denken und Streben wird von oben unterbunden. Du darfst das nicht mehr sagen, du darfst das nicht mehr sagen, du darfst das nicht mehr sagen. Klammheimlich werden Gesetze gemacht, dass die Christen, der Glaube ausgerottet wird. Die wird das verboten. Jetzt wollen sie schon ein Ministerium einrichten für Einsame. Verstehst du, für einsame Menschen wird bei uns jetzt ein Ministerium eingerichtet in Deutschland. Weißt du, damit, wir haben so viele Einsame, damit sie ihre Rechte durchsetzen können. Da wird alles gesetzlich geregelt. Am Schluss weißt du gar nicht, was du alles noch darfst und nicht darfst. Kurz aufeinanderfolgend vollzieht sich heute eine Änderung nach der anderen. Die Christen singen zu Halleluja und merken nicht, oh, Glory, Glory, Halleluja. Verstehst du, die Welt geht vor die Hunde. Schau doch die Welt an. Die paar Leutchen da. Und die Christen, da denkst du, die Gemeinde Jesu wächst. Die Gemeinde Jesu wächst nicht. Die Gemeinde Jesu stagniert und geht zurück. Und die Christen verschieben sich nicht von der Gemeinde, gehen dann plötzlich zu der nächsten Konferenz. Und bei der nächsten Konferenz sind sie wieder groß da, verstehst du? Das geht nur hin und her. Da sind keine echten Bekehrungen, keine echten Wiedergeburten. Ja. Eine Veränderung nach der anderen und die Christen merken das nicht, wie der Haman schon den Galgen nach einen Galgen nach dem anderen aufbaut. Den Galgen für die Gläubigen. Ja. Gottes Gesetze werden von unseren Regierungen außer Kraft gesetzt. Und das ist, was in der Bibel heißt, der Antichrist wird die Gesetze verändern. Er wird sogar Tag und Stunde verändern, sogar die Zeiten verändern. Lies mal die Bibel, da kommen nur ganz viele ganz andere Sachen. Statt der Ordnung bekommen wir Unordnung. Das christliche Familienmodell wird zerstört. Schwulenehen werden fast in ganz Europa eingeführt. Und weh, du sagst etwas. Ich weiß, ich habe genug Skandale gehabt. Ich bin halt hier die Sache der Homosexualität gut gewappnet. Weißt du, da gab es Fernsehsendungen, Sat.1, RTL und so weiter. Und Pastor Matutis predigt gegen Schwule. Ich habe nichts gegen die Schwule. Die sollen ihr Sex leben, wenn sie wollen. Aber ich halte mich an dem, was in der Bibel drin steht. Und die Bibel ist älter als das Grundgesetz und als die ganzen Menschenrechte. Die sind erst durch die Französische Revolution in diese Welt entstanden. Aber ja, die Bibel ist viel älter. Und Gott gibt die Leute dahin. Gott gibt die Leute dahin. Du musst im christlichen Abendland jetzt dich nicht mehr schämen und du musst mutig sein und sagen, Gott, ich will Salz sein, ich will sehr gutes Himalaya-Salz sein oder Meersalz sein oder was für Salz auch immer. Wirklich echtes Salz, nicht nur so mit Jod gefärbtes Salz. Ja, ich will echtes Salz sein. Und als Christ musst du manchmal Spießruten laufen und dann gehst du plötzlich Pharisäer, Spießer, Rassist, Antidemokrat. Wobei die Leute nicht wissen, was Demokratie ist. Und wir haben keine Demokratie bei uns. Alles nur Scheindemokratie. Christen erwacht. Für und über uns braut sich was zusammen. Eine der schwierigsten und schrecklichsten Zeiten aller Zeiten. Solche Zeiten hat es noch nie gegeben, was geben wird. Erwacht. Der Name Gottes wird verlästert und verspottet an allen Ecken und Winkeln. Der Teufel blendet durch seine Taten die Menschen, werden zu uns geschickt und ich rede ganz frei. Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, bitte versteht mich falsch. Aber bei uns werden Menschen geschickt, systematisch, damit unser Volk unterwandert und ausgetauscht wird. In aller Liebe. Ja, unser Volk wird ausgetauscht. Du bist in deinem eigenen Land ein Ausländer, musst dich schämen, dass du noch ein Deutscher bist. Und ich kann dir sagen, da schämst dich manchmal. Und wie du redest von den deutschen Tugenden. Mach doch den Mund auf und sag über die deutschen Tugenden was. Da bist du gleich Preuße und was weiß ich, was du alles dann bist. und lebst im 18. Jahrhundert irgendwo und dann Friedrich den Großen. Und der Fokus heutzutage, und der Teufel arbeitet so systematisch, um die Menschheit zu verdummen und zu verarschen, Entschuldigung. Wir müssen das Klima retten. Und da kommt das Gretchen davon irgendwo hergelaufen, verstehst du, und versucht dann noch die Leute verrückt zu machen. Kinder machen uns schon Erwachsene verrückt. Das Wetter muss gerettet werden, das Klima muss gerettet werden. Wir haben heiße Klimas gehabt und kalte Klimas gehabt. Und das Klima wechselt ständig. Und das hat nichts mit den Kühen zu tun und nichts mit den Autos zu tun und auch nichts mit dem Diesel zu tun und mit gar nichts. Es ist einfach Sache der Geschichte und lauter Dinge. Und Einwirkung von der Sonne. Die Sonne bestimmt unser Klima und nicht irgendwie deine Pupse da, was die Leute erzählen einem. Du darfst das nicht mehr essen, das nicht mehr essen und so weiter. Und in der Bibel heißt es, in der Bibel werden Menschen kommen, die werden sogar Fleisch essen verbieten, die werden heiraten verbieten, die werden verbieten. Die wird alles verboten. Der Teufel hat sich umgezogen, damit man ihn niemand mehr erkennt. Weißt du, wer da kommt? Er kommt als Engel des Lichts, bringt Wohlstand und Arbeit. Die Seidenstraße bringt Wohlstand und Arbeit. Was auf, was da alles so kommt. Die Leute werden sich verschulden bis über die Ohren, die ganzen Völker, die Brücken bauen und die Bahnen bauen. Christen, erwacht. Du wirst dringend gebraucht, dem Teufel, diesem Hammer, das Handwerk zu legen. Der Mardochai, weißt du, der kann nur warnen. Ich kann nur warnen als Prediger. Und ich tue das ausgiebig, egal was die Leute denken. Ich möchte dem Teufel das Handwerk legen. Und da probiere ich und da probiere ich und dort probiere ich. Das sind vielleicht kleine Dinge, aber das hat Auswirkungen. Schmeiß einen Stein ins Wasser und du wirst sehen, die Kreise werden immer größer und immer größer. Deshalb schäm dich nicht am Evangelium. Die Charismatiker, gegen die muss ich immer wieder jetzt wettern. Weißt du, zeitlang war das so was Gutes, was Wunderbares, sich im Heiligen Geist erfreuen. Aber in der letzten Zeit ist das alles nur ausgeartet ins Wohlstandsevangelium. Das Evangelium wurde unterwandert, das Christentum wurde gerade durch diesen Wohlstand unterwandert. Wohlstand ist der Leute Verderben. Wenn du vollen Bauch hast, wenn es alles gut ist, wenn dir nichts fehlt und so weiter, für was soll ich da Gott groß suchen? Die lieben Heilandsleute merken nicht, dass der Haman hier schon den Galgen aufgebaut hat. Viele leben wie Esther im Luxusgefängnis. Alles wunderbar, im Harem. Das ist alles geordnet. Sie hat ja sogar Dienerinnen gehabt, die sie auf Sänfte wahrscheinlich getragen haben. Weißt du, und dann das ganze Wetteifer, das ganze, wer ist das Schönste oder die Schönste? Wer wird morgen gerufen werden? Wer kommt morgen dran? Wer steht morgen auf dem Kalender? Weißt du, schau das Evangelium an, lies deine Bibel. Lies deine Bibel. Heutzutage wird in vielen christlichen, charismatischen, pfingstlichen Gemeinden ein falsches Evangelium gepredigt. Alle wollen nur Wohlstand, 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 Herrlichkeit. Aber schau Jesus an und die Aposteln. Jesus wusste nicht einmal, wo er sein Haupt hinlegt. Und die Apostel wurden gejagt wie Kaninchen. Und Kirchen und Gemeinden werden immer katholischer. Mehr Macht, mehr Einfluss. Und dann gehen sie lieber in die katholische Kirche. Und viele charismatische Führer sind der katholischen Kirche beigetreten. Ulf Ekman, viele andere, ich nenne keine Namen, ich will mich nicht an diese Namen versündigen. Kenneth Copeland und so viele andere sind alles, den Papst in die Arme gefallen. Aber es waren mal charismatische Führer. Und du siehst, die Führer sind zu den Verführern geworden. Wohlstand. Und dann entschuldigt sich noch ein charismatischer Prediger für die Reformation. Luther hat ja die Spaltung in die Kirche gebracht. Und Luther, wir entschuldigen uns für das, was der Luther getan hat, im Lutherjahr ganz besonders. Ich bin froh, dass Luther die Bibel übersetzt hat. Wo wäre ich hingekommen ohne dem Evangelium? Das Volk wieder lesen und schreiben gelernt hat, verstehst du? Menschen sind verblendet vom äußeren Glanz, von den tollen Möglichkeiten. Bald kommt der Tag, wo man weder kaufen noch verkaufen kann. Und der ist schon eigentlich schon da. Der ist schon da, brauchst gar nicht so lange warten. Ohne Mahlzeichen des Antichristen, wirst du nicht schaffen. Bargeld wird jetzt schon abgeschafft. 500er ist weg. Der 200er wird auch bald aufhören. Gestern stand ich an der Tankstelle. Wir nehmen keine 200er Euro-Scheine Verstehst, bisher waren so 500er, aber jetzt nehmen sie auch keine 500, keine 200er mehr. Und nächstes Mal, ein paar Wochen später, wird es heißen, wir nehmen keine 100er-Euro-Scheine mehr. Und das ist die Geschichte. Das Schlimmste ist, dass die Christen den Antichristen den als Messias halten. Der bringt Wohlstand, der bringt Ordnung, aber dabei bringt er Chaos. Der Antichrist ist nur deshalb das Tier in der Bibel, weil er Gott nicht gehorcht. Ein Tier gehorcht Gott nicht. Normalerweise sollen die Tiere gehorchen, den Menschen. Und der Antichrist gehorcht Gott nicht. Und das ist deshalb Antichrist, weil er Gott ausschlägt. Der gehorcht Gott nicht, der missachtet die Gebote Gottes, setzt die Gebote Gottes außer Kraft. Der Galgen für die Christen steht schon. Ich spreche über das Buch Esther, über die Esther, die Königin Esther. Wenn du schweigst, wird deine Missetat gefunden werden. Der sechste Engel posaunt schon. Ich will nicht in die Offenbarung groß reingehen heute, aber wir sind schon sehr weit drin. Der sechste Engel posaunt, sieben gibt's. So wie Gott seine Engel hier auf Erden hat, soll auch der Teufel seine Dämonen und sein Dämonenheer hier auf dieser Erde und in der unsichtbaren Welt sind die Teufel losgelassen. Wer Gott nicht gehorcht, der bekommt mit dem Teufel zu tun, der spürt den Teufel, der begegnet fast an jeder Ecke den Teufel. Und der Teufel wirkt sich aus. Und eines dieser Plagen, die von diesen, beim den sechsten Engel, wenn der posaunt, da kommen Heuschrecken und die tun das Zerstörungswerk. Es sind falsche Aposteln. Das sind diese Heuschrecken, die die Massen, ganze Gemeinden von Jesus entfremden. Und die Menschen dem Teufel hörig machen, katholisch machen. Verstehst du? Es ist eine Seuche. Die Ökumene. Und der ganze Sinn der Allianz und der Ökumene ist, dass wieder alles zurück im Mutterschoß der Kirche, der katholischen Kirche gebracht wird. Das merken die meisten Christen nicht. Die sagen Halleluja, Lob und Dank. Wie schön die christliche Einheit. Der Heilige Geist ist nicht der Heilige Geist, der in den charismatischen Kreisen wirkt. Es sind Dämonen, mächtige Verführer. Dann kommt okkultes Gedankengut. Das kommt von der Kanzel runter. Geliehen aus der christlichen Wissenschaft, habe ich vorhin gesagt. Medial veranlagte Menschen, Männer und Frauen, wirken in der Kraft Satans. Da legen sie die Hände an und dann putzen sie weg. Der Nächste, und dann putzen sie wieder. Guck mal an. Und das ist so etwas wie ein Vergnügen. Unter der Kraft des Heiligen Geistes, nein, unter der Herrschaft der Dämonen. Nicht unter der Kraft des Heiligen Geistes. Der Teufel vollbringt sensationelle Wundertaten, verblüffen, die Massen sind verblüffet. Der Simon der Zauberer, das ganze samaritische Volk verzaubert. Das samaritische Volk war ein Mischvolk, halb Juden, halb Heiden, als sie aus Babylon zurückkehrten. Dann exzellente Redner sind da, die predigen ein falsches Evangelium, das Jesus gar nicht meint und das Jesus gar nicht ist und das die Apostel auch gar nicht gepredigt haben. Ein anderes Evangelium. Und der Paulus sagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch was anderes predigt, der ist verflucht. Lies die Bibel. Ich will nicht irgendwas rechtfertigen. Ich will nur die Augen öffnen, wissen wenigstens, dass du wenigstens einen grauen Star bekommst, dass du wenigstens durchblickst. Da geht es um mehr. Eigentlich ist das Evangelium da und die Sache Jesu ist auf dieser Welt da. Da werden wir vorbereitet werden auf die Ewigkeit. Auf die Wiederkunft Jesu Christi, auf dem Glaubensgehorsam. Darum geht es. Die Gemeinde Jesu wird von Mietlingen geweidet, falsche Hirten und Lehrer, denen es nur um Menschenliebe geht, nicht um Gottes Liebe. Wenn du Gott liebst, wirst du die Menschen auch lieben, Bruder und Schwester. Und da geht es um Menschenrechte. Was ist ein Menschenrecht heute? Ja, es geht um Gottesrechte. Und statt um Heiligung geht es um Wohlstand und Gewinn und Nutzen. Sie tun, ja, diese Hirten und Lehrer, die predigen nur Materialismus. Aber meine Bibel sagt, und darüber habe ich gestern auch kurz was gesagt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren, so steht es in der Heiligen Schrift. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, um Jesu willen, nicht nur weil er Dummheiten gemacht hat, sondern weil er Jesus liebt, aus Liebe zu Jesus, wer da sein Leben verliert, der wird ewigen Lohn bekommen. Und all die anderen, die nur das Leben genießen wollen, schöne Stunden sich machen möchten, die gehen verloren. Esther ist herausgefordert hier. Mardochai sagt, Esther, denk drüber nach. Bald ist Schluss mit lustig. Bald ist Schluss mit lustig. Bald weint die Rahel um ihre Kinder, wie es ja, die Kinder, wie die Frauen in Bethlehem gemacht haben. Der Herodes, der Henker, ist schon unterwegs. Er möchte Jesus erwischen, aber er erwischt Jesus nicht. Jesus entzieht sich, aber dann, weil Jesus nicht erwischt, dann nimmt er halt die Leute von Bethlehem und die Kinder von Bethlehem. 2000 Kinder, laut der apokryphischen Überlieferung, hat der Herodes in Bethlehem getötet. Alle bis 2 Jahre, weil er von den Weisen betrogen wurde. In der Endzeit geht es um Jesus. Und der Teufel will Jesus mit allen Mitteln vernichten. Und wenn er dich nicht erwischen hat, wenn er Jesus nicht erwischen hat, dann sich dich. Du trag ihm das Kreuz hier. Weltweit werden die Karten neu gemischt für die neue Weltordnung. Und bald, ja, bald leben wir in einer ganz anderen Welt. Esther, es ist Zeit aufzustehen. Du hast lang genug geschlafen, lang genug geschwiegen. Pastor Niemöller, hier in Berlin, ein Pastor, der sogar unsere großen Kirche damals eingeweiht hatte, noch nachdem der Blitz eingeschlagen hatte. Der Pastor Niemöller hatte ja etwas gesagt. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Warum soll ich mich für die Leute einsetzen? Als die Nazis dann die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als die Gewerkschafter abgeholt wurden, habe ich auch nicht protestiert. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als die Nazis dann die Juden abholten, habe ich auch nicht protestiert. Ich war ja kein Jude. Und als sie mich holten, gab es niemand, der dann protestierte. Als sie mich abholten. Martin Niemöller. Bald gibt es niemand, der über dich krähen wird, nach dir schreien wird, über dich weinen wird, dir helfen wird. Der Plan Hamanns ist schon so perfekt. Jetzt fehlen nur noch die Opfer und die werden jetzt ausgesucht. Was glaubst du, warum die Leute alle so beobachtet werden, warum dein Facebook spioniert wird, warum bei Google spioniert wird? Ich war so entsetzt. Ich habe nur meinen Namen ins Internet eingegeben, ohne meine Adresse, nur meinen Namen. Da ist sogar das Haus, in was Stockwerk ich wohne, fotografiert drin. Verstehst? Da kann jeder vorbeikommen und sehen, wo ich wohne. War entsetzt. Verstehst? Das Haus voll und die ganze Etage und alles voll im Grünen sogar noch. Und die Autos parken da unten. Das war alles zu sehen. So werden wir beobachtet, schon ausspioniert und ausgesucht. Die Schlachtbank ist da. Und die dummen Christenlämmer, Gott vergebe mir, dass ich so sage und denke, sie wählen ihre Metzger selber aus zur Schlachtung. Ja, Christen erwacht. Unser Volk. Deutschland braucht Jesus. Die Welt ist voller falscher Messiasse. Esther, die Königin Persiens, übt nicht mehr Zurückhaltung. Du hast lang genug geschwiegen. Sei nicht so vorsichtig. Weißt du, du möchtest keine Probleme machen dem König. Du möchtest deine Ruhe haben. Viele Christen wollen ihre Ruhe haben. Einer nur für sich soll dahin leben. Sie war eigentlich nur eine von vielen Frauen im Harem des Königs. Sie hatte bisher nichts zu sagen gehabt. Sie war keine Berühmtheit. Sie hat auch nichts zustande gebracht. Sie war nothing. Aber komm aus dieser Verborgenheit raus, Esther. Lieber Christ, du bist keine berühmte Persönlichkeit. Aber das Einzige, was du kannst, das, was du hast, deine Schönheit, setz für die Sache Gottes ein. Deine Beredsamkeit, deine Geschicklichkeit, setz das für Gott ein. Und trotzdem reichte ihre Schönheit nicht, den König zu berühren damals und zu erreichen. Sie musste etwas wagen, aus sich heraus, sie musste outen. Königin Esther wollte genau wie der größte Teil der Christenheit und der Kirche und der Gemeinde politisch korrekt sein. Politisch korrekt sein. Schau doch die Christen an, die wollen alle politisch korrekt sein. Geh durch die Gemeinden. Sie wollen nicht das Protokoll verletzen. Was weiß ich von wem. Sie war wirklich bestrebt, verborgen, so im Hintergrund mit Gebet zu stehen. Aber das reicht, beten allein reicht nichts mehr aus. In der Bibel heißt es, bete und arbeite, bete und tu was. Esther bedeutet Verborgenheit. Und der größte Teil der Kirche sind so kleine Esthers. Die leben in Verborgenheit. Weißt du, sie wollen alle Ärgernisse vermeiden. Ja, kein Stress. Man will bequem auf der Kirchenbank sitzen und Halleluja singen. Oder was weiß ich was. Der Predigt zuhören. Die sagte, Herr Jesus ist dein, an der wir stehen. Ach komm, mach du das, sag's lieber selber. Ja, die sitzen da und die erwarten nichts mehr. Außer der Tragen von schönen Kleidung am Sonntag und so weiter und ein bisschen Halleluja singen im Chor. Das ist vielleicht alles, was die Christen heute noch tun. Und dann spielen sie Theater, die Braut Christi. Ha, vergiss es, die Braut Christi, die dem Heiland entgegengeht. Aber der Herr Jesus will eine Braut haben ohne Flecken und ohne Runzeln und nicht dieses fromme Theater. Wahre Jüngerschaft ist was ganz was anderes. Weißt du, was wahre Jüngerschaft ist? Vertreibt die Dämonen, jagt den Teufel zum Kuckuck. Ja, das ist es. Den Bösen widersprechen. Du kannst nicht der ganzen Welt widersprechen, im Bundestag da auftreten. Keiner wird dich da reinlassen. Aber in deinem Umkreis, wo du bist, das ist dein Bundestag. Dein Umfeld. Die Werke Satans sollen wir stören und wenn möglich ja unschädlich machen. Erster liebte die Bequemlichkeit. Christen lieben die Bequemlichkeit. Ich habe darüber meditiert, dass er mich so beschäftigt, dass er mich so schockiert, wo die Christenheit hingeraten ist. Deutschland erwacht. Das süße Leben. Süßer Jesus, was weiß ich da. Sie hat Angst vor Konfrontation. Sie will keinen Ärger haben und keinen Ärger niemand machen. Das ist Liebkindsein, diese guten Menschen da. Wenn du ein Jünger Jesus sein willst, musst du ein Ärgernis sein. Hör mir gut zu. Jesus sagt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen, ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden, ich bin gekommen als ein Brandstifter. Der Teufel will Jesus und seine Gemeinde ausrotten, aber das schafft er sowieso nicht, weil es noch Leute wie Matthäus und noch ein paar andere gibt. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Wenn du ein Überwinder werden willst, musst du dich heute dem Teufel und dem Antichristen und seinem Geist und seinem ganzen Heer entgegenstellen. Und eine Möglichkeit ist, was wir tun können, wie Moses dort auf dem Berg Gottes, er hebt die Hände hoch und das Volk Gottes siegt und seine Hände sinken und dass die Amalekiter siegen. Das ist, wir haben die Macht zu beten und das zuerst mal das eine, macht deinen Mund auf und schlaf nicht. Deutschland braucht Jesus, seine Millionen. Und dann als nächstes halte du die Gebote Gottes. Die Gebote Gottes sind unumstößlich, sind ewig. Nicht die 10 Gesetze, die 10 Gebote. Die Gebote Gottes ist viel mehr. Ich habe gestern darüber gesprochen, das sind die universellen Gesetze. Saat und Ernte hört nicht auf. So, dem Teufel zum Trotz, halte diese Gebote. Tue das, was Gott gesagt hat. In Esther Kapitel 2, Vers 20. Esther, Glück. Weißt du, sie war dort in diesem Harem. Niemand kannte ihre Identität. Sie hat noch nicht die Farbe bekannt. Aber sie wurde von Gott rausgesucht als Retterin. Schon wenn du da bist, Esther, mach hier das Beste, wo du bist. Aus dieser Situation. Christen, ihr werdet noch gebraucht. Kommt aus der Bequemlichkeit raus. Aus der Sorglosigkeit. Aus der königlichen Unterhaltung. Oh, es ist so schön. Oh, hier ist es so schön. Ja. Wir müssen Schluss machen mit der königlichen Unterhaltung. Und aus diesem verschlafenen Zustand müssen wir rauskommen, bevor die Welt erschüttert wird. Draußen braut sich auch etwas zusammen. Der Haman will alles in die Wege leiten und so weiter. Will vom Schloss sogar die Genehmigung haben, dass niemand zum König kommt, ohne seine Erlaubnis vom Haman. Seine Erlaubnis. Die müssen alle zuerst mal den Haman fragen, ob sie über den Hof laufen können. Verstehst? Das ist der Teufel alles verbieten. 30 Tage. 30 Tage darf die Esther nicht über den Königshof gehen. Und so weiter. Bis sie gerufen wird. Esther fügt sich zuerst mal diesem ganzen Gesetz. Blieb ein Stück weit passiv. Lebte in dieser Komfortzone. Sie war, ja, Dienerin, wurde bedient. Alles klar, alles schön und wunderbar. Aber als sie hörte, für die Juden wird jetzt dieser Galgen gebaut. Und das ist mein Volk. Um Himmels Willen, lieber Gott. Was? Und ich bin auch eine Jüdin. Zwar wissen die Burschen da nicht, dass ich das bin. Und die Königin wird plötzlich erkennt ihre Kraft, ihre Berufung. Ich muss was tun. Und die Königin steht auf, obwohl sie eine Gefangene ist, obwohl sie im Harem ist und so weiter, obwohl sie nicht darf. Kapitel 4, Vers 13 in der Esther-Buch. Denk nicht in deinem Herzen, dass du von allen Juden entkommen wirst. Du und dein Haus, ihr werdet auch dran glauben müssen. Auch wenn du eine Königin bist. Wenn du jetzt schweigst, liebe Esther, da kommt meine so geheime Botschaft, das Mardukai an die Esther, so wird es von einer anderen Seite die Befreiung und die Rettung der Juden kommen. Und aber dein Haus wird untergehen. Dein Haus wird untergehen. Und wer weiß, ob nicht gerade wegen dieser Zeit, wie du hier an diesem Königshof bist, Esther, mach alles mobil, oute dich oder unternimm etwas, verhindere das, was du kannst, halt auf, was du kannst. Und sie war lange Zeit eine Verborgene, aber jetzt muss sie aufstehen, irgendwas geht in ihr vor. Du bist in diesem Platz von Gott gestellt und wer weiß, warum du in deiner Firma bist, damit deine Firma gerettet wird oder jemand aus deiner Firma zum Herrn Jesus kommt und das Reich Gottes dort zustande kommt. 1. Kapitel 4, Vers 15 und 16. Und dann sagt sie Esther, auch wenn es verboten ist, und du musst manchmal verbotene Dinge tun, um das Richtige zu tun, ist egal, was das Gesetz sagt, auch wenn es das Gesetz der Meder und Perser ist, dein Fenster aufmachen und beten, Daniel. Oder hier, Esther, du darfst nicht über den Königshof gehen, du darfst nicht zum König gehen, es sei denn, der König ruft dich, darfst du nicht im Park da einfach rumtreiben und suchen, wo kann ich dem König begegnen. Du musst auf den König direkt zugehen. Und dann geht sie und sagt, komm ich um, so komm ich um. Ich gehe. Können wir alle gestohlen bleiben. Und Haman und deine Diener auch. Und sie hat alle Feigheit, alle Ängstlichkeit, alles auf Seite geschoben. Und sie hat gesagt, jetzt geht es um Leben und Tod. Und wir müssen auch sehen, auch in unserem Leben geht es um Leben und Tod. Um ewiges Heil. Ich werde nie vergessen, wie schwer ich hatte einen Auftrag von Gott für meinen Freund. Ich war jung bekehrt, frisch wiedergeboren. Ich war ein großer Feigling. Und ich wusste, ich muss meinen Franzl von Jesus was sagen. Und ich habe gesagt, irgendwann werde ich schon so stabil sein und so stark sein und so klug sein, dass ich das schaffe und ihm sage. Und dann komme ich nach Hause, kommt meine Mutter mir entgegen und sagt, Johannes, weißt du, dein Franzl ist tot. Ich habe gesagt, was? Der ist mit dem Trecker gefahren auf einem schrägen Gelände und ist umgekippt und erdrückt und blau und tot. Und ich habe ihm nichts vom Heiland gesagt. O Jemene, o Jemene, o Jemene. Und ich habe ihm nichts vom Heiland gesagt. Das war die Situation. Und ich habe jahrelang zu schaffen gehabt, seelisch zu schaffen. Ich bin zu Seelsorgen geraten. Immer wenn ich geschlafen habe, habe ich gesehen, mein Franzl, der ist in der Hölle. Ich habe ihm nichts vom Heiland gesagt. Der ist verloren. Ja, das war die Geschichte. Und deshalb möchte ich auch hier sagen, schieb's nicht auf. Irgendwann mal ist es zu spät. Die Leute stehen am Abgrenzrand, wie Fanny Crosby geschrieben hat. Die Kirchen haben Jesus vergessen und vernachlässigt, ihn vertrieben. Der wird dort nicht mehr gepredigt. Das musst du predigen. Ohne dass du Theologie studiert hast. Ohne dass du ordiniert bist. Und wir müssen wieder zu den Grundsätzen und Fundamenten des Glaubens zurückkommen. Wir brauchen eine geistliche Einfachheit. Die Christen plauderten und erzählten von Jesus. Ohne dem Tempel, ohne der Synagoge. Einfach wo sie waren, sie plauderten vor Jesus, die ersten Christen. Und der Herr baute seine Gemeinde. Und der Herr tat zu der Gemeinde hinzu, die da gläubig geworden sind. Die meisten Christen, was ich jetzt diese Tage auch gelesen habe, war so erschüttert. Ich kriege nur noch erschütterte Nachrichten. Die meisten Christen durch den Smartphone und Computer und so weiter haben das Lesen verlernt. Die lesen nicht mal ihre Bibel mehr. Alles nur ein Smartphone. Verstehst du? Früher haben die Leute gelesen und unterstrichen und ermalt und Blümchen dran gemalt und was weiß ich, Datum hingeschrieben. Heute lesen sie die Bibel nicht mehr. Die meisten Christen haben verlernt, Bibel lesen. Die lesen überhaupt nichts, aber schon gar nicht die Bibel, das Wort Gottes. Sie berauschen sich lieber mit Videos und mit der Technotheologie, YouTube, was weiß ich, was sie da alles sehen, statt mit Jüngerschaft und Nachfolge. Viele Charismatiker haben die Einstellung entwickelt, dass sie nicht mehr auf Christus schauen, sondern nur auf Wunder und Zeichen und Sensationen. Weißt du, ihnen geht es um prophetische Bewegung, wo eine Weissagung ist, eine Prophetie, exotische Erlebnisse, Manifestation, wo Goldstaub regnet, am besten ganze Brocken von der Decke runterfallen. Oder sie 16 Mal beten, salbe mich Gott, und sie 16 Mal mit sich beten lassen, bis sie gesalbt sind und sie verwenden nicht mal eine einzige Salbung zur Ehre Gottes. Lies die Evangelien, die vier Evangelien. Markus, Matthäus, Lukas und Johannes, da hast du eine vierdimensionelle Bild von Jesus, deinem Erretter, was er ist, von Matthäus, den König, ja, von bei Markus, den Retter und Erlöser und so weiter, von Lukas, dass der perfekte Erlöser, der mitfühlen kann mit uns, und Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, der an der Brust Jesu lag, da spürst du schon den Pulsschlag Jesu. Lies die vier Evangelien. Und die meisten Leute lesen nicht mehr und werden auch deshalb nicht mehr teilhaftig der göttlichen Natur. Der Heilige Geist. Ja, der Heilige Geist hat die Bibel inspiriert und hat uns Jesus groß gemacht. Und alles, was wir über Jesus wissen sollen, hat er uns mitgeteilt in der Bibel. Den Barmherzigen, den Großartigen, den mächtigen König aller Könige, den liebenden Vater, Halleluja. Jesus hat uns so viel zu bieten, ihr Lieben. Unsere Generation braucht Jesus. Deshalb, Esther, oute dich. Kind Gottes, steh wieder auf für Jesus. Bekenne deine Farbe. Vielleicht bist du heute Nachmittag zum Kaffee eingeladen. Dann sag, darf ich mit noch zum Tisch beten? Verstehst du schon wenigstens das? Und kannst du sagen, segne Vater dieser Gemeinschaft hier, unserer Kaffeestunde. Und die Leute werden was fragen, was du betest? Heute schon sogar ein fremdes Ding, wenn ein Mensch betet. Komm aus deiner Verborgenheit raus. Tu was für Jesus. Fang an, Traktate zu verteilen. Oder mach es ganz einfach. Ich habe mir Gedanken gemacht, was können die Christen machen? Was für eine Aufgabe könnte ich euch geben? Wenn du eine Mail schreibst, mach uns auf diese Berliner Predigten aufmerksam. Ich habe über 1000 Predigten auf der Internetseite. Verstehst du? Und dann kannst du einfach hinschreiben, hör mal eine dieser Predigten, vielleicht ist dein Problem. Oder du hast ein Problem behandelt. Da hat unser Pastor mal darüber was gesprochen. Du kannst nicht predigen. Als ich Christ wurde, ich konnte nicht mal richtig Deutsch. Verstehst? Und dann hat der Evangelist Werner Heukelbach mir geschrieben, du kannst vieles nicht. Du bist vielleicht feige. Oder du bist nicht beredet. Du kennst die Bibel nicht. Und was weiß ich, was er mir alles davor gelesen hat oder geschrieben hat, was bei mir mit mir los ist. Dann lass andere für dich reden. Mach nur aufmerksam auf die anderen, dass die anderen die für dich, nehmen sie meine Traktaten. Und eines der Bücher, was ich vertrieben habe, damals und groß verteilt hat, das Hart ihrer. Verstehst du, da war so die Botschaft von Werner Heukelbach, was alles auf die Menschen zukommt. Und sagt, das können, kannst du nicht erzählen. Da bist du zu einfach, zu ungebildet einfach. Aber lass andere machen. So, erlaube es, dass Menschen Jesus in Deutschland kennenlernen. Und Jesus will zu den Menschen hier nach Deutschland kommen. Und ich habe auch englische Predigten auch noch drauf. Da kannst du auch die bekannt machen. Und einfach auf deutsch-englischen Predigten sind auch nicht schlecht. Sind über 40 Predigten in deutsch-englisch. Ich will nur einfach helfen. Mach etwas, tu etwas. Und ich wäre nicht ich geworden, wenn ich nicht von Anfang an meines Glaubenslebens Zeugnis für Jesus abgelegt hätte. Und ich weiß, was für ein Feigling ich war. Ich konnte über alles reden, bloß nicht über Jesus. Der Teufel hat mich blockiert, ich habe einen Frosch im Hals gehabt, konnte nicht Deutsch, habe ich Komplexe gehabt. Ach, was weiß ich, was ich alles gehabt habe. Und wenn du schweigst, die Steine werden schreien. Dann wirst du Chaos haben, Katastrophen haben, Bomben werden wieder hageln. Und dann geht's dir an den Kragen. Der Haman hat schon den Galgen für den Mardochai gemacht, aber du siehst, Gott hat die Geschichte gewendet, nachdem Esther kühn und mutig zum König eingegangen ist. Sie hat sich nicht geniert, sie sagt, komm ich um, ich mach das. Und vielleicht hast du auch etwas von Gott in deinem Herzen, was Gott dir auf dein Herzen gelegt hat, deine Berufung. Wer weiß, für was du da bist. Und setzt alles auf eine Karte, ich mach das. Und Jesus will in deinen Bereich, wo du bist, einziehen. Er will der König des Herzens sein. Und weißt du was? Dann ist die Esther die Königin geworden. Und dann ist durch die Esther dieser Darius zustande gekommen, der Israel einen großen Segen getan hat, der Israel nach Hause ziehen ließ und sogar unterstützt hat, den Tempel zu bauen. Du siehst, was für eine Lawine ein Mensch auslösen kann, wenn er alles für Jesus oder für Gott wagt. Nimm dich wichtig, du bist wichtig. Du wirst noch gebraucht, Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen gebrauchst. Nur wenn wir uns aus unserem Schlupfloch rauswagen, wenn wir nach vorne kommen, wenn wir einfach sagen, ja Herr, ich will ein Segen sein, ich will von dir gebraucht werden, ich benütze du mich, Herr Jesus, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll, ich weiß nicht, ich habe auch keine Mittel dazu, du brauchst gar nicht viel. einfach nur wagen. Und Vater, ich bitte dich, mach die Kinder Gottes hier in Deutschland wach. Christen erwacht. Deutschland braucht Jesus. Seine Millionen gehen verloren. Und vielleicht ist hier irgendjemand unter uns, der meine Botschaft, meine Predigt jetzt in diesem Augenblick hört. Ein Billy Graham, ein Apostel der Deutschen, einer, der von Gott berufen wird und sagt, ich mache alles, was ich kann für meinen Heiland. Ich liebe meinen Heiland, ich liebe mein Deutschland. Du liebst natürlich die anderen Menschen auch, aber die Liebe für Deutschland, Gott erwecke die Liebe für unsere Nation ganz besonders und erlaube nicht, dass Satan hier Kindern uns wegnimmt und alles möglich, was er alles macht in unserer Nation, damit wir aussterben und wir ausgetauscht werden. Herr Jesus, hilf dem deutschen Volk, hilf den deutschen Menschen. Von Deutschland ging einmal Reformation aus, von Deutschland gingen die ersten Missionare in die Welt und haben so viel Gutes getan für die Menschen, für viele Völker sind zum Glauben gekommen und jetzt müssen Missionare aus dem Ausland kommen und die Gemeinden, die farbigen Gemeinden, Ausländergemeinden, die wachsen und die deutschen Gemeinden stagnieren und gehen ein. Oh Gott, wende wieder das Bild und lass wieder Zeichen und Wunder geschehen. Herr, bewege noch einmal deinen Arm, wie in der Apostelgeschichte. Und Herr, bewege auch die Städte deines Volkes, deiner Kinder. Hier besonders von Berlin. Wir brauchen deine Gnade. Hier ist dieser Pergamonaltar, dieser Teufelsstuhl. Herr, wir wollen nicht kapitulieren. Wir wollen uns an dein Wort halten, dein Wort lieben, für dein Wort streiten. Dann wirst du auch für uns streiten, das bin ich mir sicher. Dann wird es uns auch wohlgehen. Dann werden wir auch keine Probleme haben. Herr, wenn wir zuerst nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit trachten, dann wird uns alles andere zufallen. Danke, Herr, für deine Verheißung heute Morgen. Danke und ich segne dein Volk. Halleluja. Amen.